Hey, Alter.
Hey, Alter.
Ja, Alter.
Hey, Alter.
Hey, Alter. In dieser Sendereihe geht es um alles, was im reiferen Leben passiert. Um Liebe und Tod, um Sport und Tanz, um Mobilität und Vorsorge und um freie Zeit für neue Projekte. Das Leben ist Veränderung. Hey, Alter. Eine Reihe auf Radio Ginseng zum Mit- und Nachdenken.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Radio Ginseng. Mein Name ist Gabi Loke und unser Thema bei Hey Alter ist heute wieder einmal Rente droht, was nun? Vielleicht haben Sie die eine oder andere Sendung dazu schon gehört. Wir haben mit verschiedenen Leuten gesprochen. Wir haben damals schon festgestellt, es gibt immer so ein paar kleine Stolpersteine, die der eine oder andere hatte und manch einer ist sogar auch krank geworden. Aber wir konnten das natürlich nie tiefer beleuchten. Aber heute gelingt es uns vielleicht. Meine Gesprächspartnerin ist Regina von Einsiedel. Sie ist
Psychiaterin,
Psychotherapeutin und Coach. Genau, sie hat sich fast jetzt selbst vorgestellt und sie waren auch Chefärztin in verschiedenen Kliniken. Herzlich willkommen, liebe Frau von Einsiedel.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, von Ihnen zu hören, dass Sie da diese Sendung haben, dass Sie auch so eine Initiative haben für die Leute, die in den Ruhestand gehen und dass Sie sich für das Rententhema interessieren. Hat mich sehr gefreut.
Gut, dann versuchen wir mal einzusteigen. Sie haben ja selbst diesen Übergang vom Arbeitsleben, von einem sicherlich sehr ausgefüllten Arbeitsleben, ins Nicht-mehr-Arbeitsleben hinter sich. Sie haben sich wahrscheinlich auch gedacht, dass ein bisschen Vorbereitung und das ist ja für mich als Fachfrau, ja, da weiß ich ja auch ungefähr, was da so abläuft. Also das unterstelle ich Ihnen jetzt mal ganz cool. Und haben sich vielleicht so gedacht, naja, und dann mache ich das und das und dann läuft das schon. Und genau das ist aber nicht so ganz passiert. Sie sind auch in diese Übergangsfalle getappt, möchte ich es mal sagen. Ja. Auch Sie hatten Ihre Probleme mit dem Übergang vom Berufsleben ins Rentnerdasein. Wie konnte Ihnen das passieren?
Ja, unerwartet. Also wirklich total unerwartet. Ich befasse mich ja schon seit 1990 mit den Interaktionen und Gefühlen der Menschen, den psychischen Krankheiten, den Befindlichkeiten. So, was macht den Menschen aus? Was macht ihn glücklich? Was macht ihn traurig? Und ich war natürlich beruflich schon sehr eingebunden, auch damit zu gucken, was passiert, wenn die Leute in Rente gehen. Und ehrlich gesagt gab es so 3-4 Stufen, muss man eigentlich sagen. Also aufgeteilt über Jahrzehnte. Erst habe ich mir das ja immer so von außen angeschaut, als ich Assistenzärztin war, lang, lang ist es her. Da habe ich zwar gesehen, dass die Leute wegen der beruflichen Geschichten krank werden. Da habe ich sie in den Kliniken gesehen, vor allem die Männer und dann auch die Frauen mit ihrem Empty Nest Syndrome. Und in den Lehrbüchern steht überhaupt nicht, dass man ja so eine große psychische Krise hat, wenn man in so eine Phase kommt.
Können Sie kurz dieses Syndrom übersetzen?
Es ist so, wenn die Frauen, die ihre Kinder versorgen, ist ja im Westen und im Osten unterschiedlich gewesen. Im Westen war es ja oft so, dass die Frauen die Kinder versorgt haben und die Männer arbeiten waren und die Frauen für die Fürsorge zu Hause zuständig waren. Wenn dann die Kinder flügge waren und in die Welt gegangen sind, dann sind die Frauen häufiger krank geworden, richtig psychisch krank geworden, mit Depressionen, mit Angststörungen, vielleicht auch mit Suchtstörungen und so weiter. Und die Ursache war eigentlich dieses leere Nest, was sie zu Hause hatten. Kinder weg, nicht mehr wissen, was man machen soll. Damals habe ich damit noch nie so richtig viel anfangen können. Ich habe auch die Männer gesehen, die berufstätig waren und dann in so eine Krise geraten sind, wenn sie nicht mehr gearbeitet haben. Und als ich als junge Assistenzärztin gearbeitet habe, da war das so klar, das ist so eine Lebenskrise mit Depressionen. Aber dass man sich damit auseinandersetzen muss, wenn man von der Arbeit in die Rente geht, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und man kann sich ja nicht im Vorhinein in diese Phasen reinversetzen. Das hatte ich auch zwischendurch lange, lange vergessen, bis ich angefangen habe zu coachen und dann gesehen habe, dass ich coache Führungskräfte, Topmanager, Manager Und durch dieses Buch, was ich jetzt geschrieben habe, kommen auch zunehmend andere Anfragen auf mich zu. War mir nicht so klar, was das für eine Riesenwelle auslöst, wenn man nicht mehr arbeitet. Was für Gefühle, was für Gefühlszunahmes dahinter stehen. Und dann ist mir erstmal wieder eingefallen, dass ich das früher nicht überrissen habe. Da habe ich so im Nachhinein ziemlich schlechtes Gewissen gekriegt und habe gedacht, da muss man sich ein bisschen mehr befassen. Ich habe dann gesehen, dass wenn man in die Rente geht oder in die Rente geschickt wird, bei den Führungskräften ist das ja oft so, dass sie plötzlich und unerwartet gehen müssen, zwar mit einem goldenen Handschlag, aber doch so mitten im Leben, noch keine Lust aufzuhören zu arbeiten, dass die in eine Riesenkrise kommen. Und dann habe ich mich angefangen, mit diesem Thema näher zu befassen und habe gesehen, man braucht mindestens 2 Jahre, erstmal um sich vorzubereiten und dann aber auch fast nochmal 2 Jahre, um sich darauf einzustellen. Und dann habe ich gedacht, aha, für mich selber ist das ja völlig klar. Ich muss ganz viel schon vorher planen und nicht von einem Tag in die Rente gehen. Und dann bin ich abgesichert und habe selber keine persönlichen Probleme. Und dann kam es anders. Ich habe in der Klinik gesessen und habe so ein Projekt abgeschlossen. Und dann habe ich überlegt, wenn ich das Projekt abgeschlossen habe, dann habe ich ja biologisch gar nicht mehr so viel Zeit, noch ein neues Projekt zu entwerfen. Und habe gedacht, aber was mache ich dann jetzt als nächstes Projekt? Und habe gedacht, wenn ich da sitze, was sage ich denn, wenn ich in Rente bin? Wie nenne ich mich denn da? Bin ich noch Teil der Gesellschaft? Gehöre ich dazu? Bin ich ausgesondert? Was macht mein Leben aus? Arbeit, ich bin Babyboomer. Arbeit ist mein Leben, ich definiere mich über Arbeit und komme auch so aus ganz einfachen Verhältnissen. Das war für mich ein großes Ackern, in diese Position zu kommen, und habe dann überlegt, ja, jetzt trifft es mich plötzlich auch, und habe gemerkt, es gibt so ganz viele private, intime Gefühle, über die man gar nicht gerne spricht. Also man kann natürlich mit seinen Patienten oder seinen Coaches drüber sprechen, und selber drüber zu sprechen oder sich das überhaupt wahrzumachen, es nicht zu verdrängen, es nicht zu verleugnen, zu verschieben, zu negieren, das war schon ein Akt. Und dann fing das in mir an zu arbeiten, und dann habe ich gemerkt, ich schäme mich, wenn ich nicht mehr arbeite. Also ich kann doch gar nicht jetzt Rente nehmen, wo ich mich noch so gut fühle. Ich kann doch arbeiten, und nur weil ich einen biologischen Zeitpunkt habe, wo der Gesetzgeber sagt, ab morgen brauchst du nicht mehr zu kommen, da habe ich mich geschämt. Und ich sehe, dass das ganz vielen Leuten auch so geht. Das war so der Anfang. Wer bin ich denn eigentlich ohne Arbeit? Wie strukturiert man den Tag? Was macht Sinn? Was macht mir Spaß? Da bin ich doch ganz schön ins Trudeln geraten. Und habe dann gesehen, ich muss mich anders nochmal damit auseinandersetzen, als so aus einer distanzierten beruflichen Sicht. Und habe dann mir so viel Arbeit aufgehäuft, dass ich gar nicht umkippen konnte. So viel noch zu tun, ich kann gar nicht umkippen. Bis ich gemerkt habe, dass ich mit so vielen kleinteiligen Arbeiten völlig sinnlos meine Zeit verprasse und gar nicht mich mit mir selber und mit meinen eigenen Bedürfnissen, mit dem Menschsein, dass ich mich damit gar nicht auseinandergesetzt habe, sondern nur versucht habe, das von mir zu halten. Und das war der Anlass, dann zu überlegen, wenn es mir so geht, wenn es meinen Coaches so geht, wenn es den Leuten geht, so geht, mit denen ich rede, und jeder gibt, hat jemanden, der sagt, ja, ich kenne jemanden, der hat ein Problem, in die Rente zu gehen. Seitdem ich das kapiert habe, habe ich angefangen, mich damit sozusagen ein bisschen auseinanderzusetzen und zu hoffen, ein bisschen eine öffentliche Debatte damit auch anzustoßen.
Da wollen wir heute ein Teil davon sein, von dieser öffentlichen Debatte, weil wir, hatte ich ja schon gesagt, dieses Thema auch sehr wichtig finden. Ich finde es jetzt erstmal schon beruhigend, dass auch Fachleute, sage ich mal, wie Sie eine Fachfrau sind, ja doch ein bisschen ihre Probleme haben mit diesem Thema, mit diesem Übergang. Da können wir jetzt erstmal unseren Hörern und Hörerinnen sagen, sie brauchen sich keine Platte zu machen. Es geht auch anderen Leuten so und andere Leute versuchen auch herauszufinden, was eigentlich in diesem Prozess passiert und wie man da gut durchkommt. Und Sie hatten es gerade gesagt, wie man sich auch nochmal neu definieren kann. Ja. Ne? Darüber wollen wir auch nochmal reden, später im Gespräch. Mich würde erstmal interessieren, mit welchen Problematiken oder Ängsten sind Sie denn in Ihrem Berufsleben in Kontakt gekommen, die so diese Übergangssituation betreffen?
Also die Menschen, die sich gar nicht damit auseinandersetzen, die so konfrontiert sind und gar nicht wissen, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, die entwickeln so üblicherweise im Laufe von 1-2 Jahren immer mehr Symptome, also psychische Symptome oder auch körperliche Symptome, die eine psychische Ursache haben. Das geht meistens los so mit Unruhe, Schlafstörungen, Herzrasen, Schweißausbrüchen, Grübelneigung, Grübelschleifen. Dann fängt es an, dass die Stimmung sich verändert, dass man sich nicht mehr freuen kann, aber auch nicht mehr richtig trauern kann. Das sind ja schon so Einzelsymptome, die könnten in eine Richtung von einer Depression gehen oder die könnten sich auch in eine Angstrichtung entwickeln. Und in die Kliniken kommen die Menschen, die so nach 1-2 Jahren wirklich richtige psychische Probleme haben und gar nicht wissen, wie sie sie verorten sollen. Und dieses Nicht-Zurechtfinden in der Rente, vielleicht so aus Unwissen oder aus dem Gefühl, man muss das alles für sich alleine machen, wird es zu so einem privaten Problem und wächst dann so Stück für Stück auf. Und irgendwann werden diese Störfeuer so groß, dass sie in den Alltag reingehen und man nicht mehr klarkommt und dann merkt, ah, jetzt brauche ich schon irgendwie Hilfe. Das ist aber schon so das Ende, da ist man dann schon wirklich tief drin. Der Knackpunkt ist, dass wir in der Gesellschaft ja nicht darüber reden, das ist ja eine Privatgeschichte. Wir reden, sind die Rentenkassen voll, die alten Methusalems, was machen die mit unserer Gesellschaft? Dann kommen diese Konflikte zwischen den Generationen. Aber was so der emotionale Faktor ausmacht, das ist ja völlig tabuisiert. Und der erste Punkt ist, sich damit auseinanderzusetzen, das haben Sie auch schon gerade gesagt, das ist nicht meine Geschichte, es ist eine Gesellschaftsgeschichte. Nicht ich fühle mich so schlecht, sondern viele Leute, die in dieser Phase sind, denen geht so schlecht. Und es wäre gut, darüber zu sprechen. Hat ja auch was mit den Generationen und den Generationskonflikten und so den Generationsnormen und Verboten zu tun. So die Babyboomer reden ja nicht über ihre Gefühle. Das haben sie ja von ihren Eltern gelernt. Und die Kinder der Babyboomer, da redet man schon ein bisschen drüber. Eigentlich könnten wir von der Generation lernen, doch ein bisschen mal so auch unsere inneren Befindlichkeiten wahrzunehmen und vielleicht auch darüber zu sprechen. Und ehrlich gesagt, als ich das Buch geschrieben habe, da wusste ich ja, dass ich das auch habe. Und dann habe ich erst überlegt, ich mache so diesen Trick, dass ich so tue, als würde es jemand anderer sagen. Und dann hat es doch lange gedauert, bis ich mich entschieden habe, ich sage, was mit mir selber ist und gebe zu, auch so vor der Angst der anderen Bewertungen. Ja, die Chefärztin schämt sich, die ist Chef, also so bewertet, kategoriert zu werden. Da habe ich gedacht, über diese Klippe springe ich jetzt und oute mich. Und das hat, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass dieses Thema, dass man jetzt darüber spricht, was sind die tiefen Gefühle. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, es in die Öffentlichkeit zu bringen. Das Buch ist jetzt fast ein Jahr alt und es kommen jetzt viele Anfragen zum Coaching oder Fragen oder Vorträgen. Und da wird mir erstmal klar, dass die Leute es gar nicht auf dem Schirm haben und ich es auch nicht hatte. Und das ist, glaube ich, so das, worüber ich selber überrascht bin, aber froh bin, dass man diese Debatte vielleicht jetzt mal anstößt. und dass die Babyboomers auch verdient haben, sich auch mit ihren persönlichen, privaten Dingen zu befassen und zu gucken, dass sie gut noch in die Rente rutschen und noch lange Lebensjahre haben, weil wir werden ja 80, 85, wenn man dann, sagen wir mal, mit Mitte oder mit 67 in die Rente geht, können wir noch ein Vierteljahrhundert unser Rentendasein gut bewegen.
Genau, viele schöne Dinge anstellen.
Genau.
Da wir jetzt schon mehrmals von dem Buch gesprochen haben oder Sie haben es angesprochen, es heißt die dritte Lebenshälfte.
Ja.
Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie können ja gerne mal danach stöbern. Es lohnt sich schon, da drin mal zu blättern und zu lesen. Sie werden viele Tipps bekommen, kann ich Ihnen verraten.
Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Radio Ginseng, die Reihe Hey Alter beschäftigt sich heute mit dem Thema Rente droht, was nun? Meine Gesprächspartnerin ist Regina von Einsiedel. Sie ist Psychiaterin und Psychotherapeutin. Wir bekommen von ihr heute auch Hilfe, nämlich zu diesem Thema Übergang Arbeit-Rente. Das Arbeitsleben bestimmt unser Leben sehr lange. Arbeit ist ja etwas, was einem Struktur gibt, was einem Anerkennung gibt, wo man sich gebraucht fühlt, was einen von hinten bis vorn irgendwie ausfüllen kann, ne? Also wenn es positiv ist. Und dieser Zustand ist dann oder kann von einem Tag auf den anderen zu Ende sein und all diese Struktur, all diese Anerkennung gibt es nicht mehr. Kann man sagen, dass Arbeit, also dieses Arbeitsleben, eigentlich verhindert, dass man in der Rente glücklich ist?
So habe ich mir das noch nicht überlegt, aber ich glaube, so ist es nicht. Also die Menschen sind ja unterschiedlich, ne? Vielleicht mal so ein bisschen salamitaktisch. Eigentlich nimmt uns ja die Arbeit ab. Also man muss sich nicht überlegen, wann steht man auf. Man muss sich natürlich überlegen, was zieht man an? Also man ist gezwungen aufzustehen, man ist gezwungen, sich anzuziehen, vielleicht auch ein bisschen was für die Gesundheit zu tun, für sein Aussehen. Also die Arbeit gibt einem automatisch Struktur. Und die Arbeit hat viele Funktionen. Die kann man vielleicht so zweiteilen in soziale Funktionen, aber auch psychische Funktionen. Die sozialen Funktionen haben Sie schon fast alle erzählt. Also ich bin wichtig, ich habe eine Aufgabe, ich bin Teil der Gesellschaft, ich habe eine Identität, mein Leben hat einen Sinn, mein Tag ist strukturiert, ich habe eine Routine. Und die Routine, das ist eins der wichtigsten Dinge, das muss man sich schon mal merken. Also wenn man in Rente geht, braucht man eine Routine. Man kann da nicht sagen, ich habe jetzt Ferien für immer. Das bringt einen ziemlich raus. Und der zweite Faktor, den Arbeit bringt, ist die psychischen Sachen. Also es gibt ja viele Leute, die so aus nicht so guten gesellschaftlichen oder familiären Verhältnissen kommen. Und die Arbeit hilft vielen Leuten nochmal so einen Sinn zu finden, einen eigenen Wert zu finden. Habe ich gehört von Leuten, bei uns war es so religiös, ich musste immer so strukturiert zu Hause sein, aber die Arbeit hat mich befreit, ich konnte selber mein Leben konstruieren oder so schlimm, wie mein Vater immer mich dargestellt hat, bin ich gar nicht, ich habe unheimlich viel geschafft. Also das sind so diese psychischen Faktoren und ich glaube, dass man so automatisch im Leben sich auch so ein bisschen immer raussucht, wenn man das kann, was für einen so wichtig ist, was so die wirklichen Funktionen für einen auch darstellen. Und wenn man sich als erstes überlegt, wenn man in den Übergang geht, was von diesen Funktionen, also Sinnstiftung, Zugehörigkeit, Wissen oder Geben, die Leute wollen auch geben und nicht nur nehmen, das ist auch so ein wichtiger Faktor. Was davon passt zu mir und was möchte ich in diese neue Phase bringen? Und wenn man sich das klar macht, dann hat man eigentlich schon genau die Anleitung, was man in der Rente machen muss, um glücklich zu sein. Es müssen nicht dieselben Inhalte sein, aber so diese Form, ne? Also was weiß ich, jemand, der gerne führt, der Projekte entwickelt, der leitet, der kann zum Beispiel nicht dann an der Tafel das Essen ausgeben, aber er könnte zum Beispiel organisieren, wo gibt es neue Quellen, um Essen zu besorgen oder wie machen wir die Dienstpläne. Oder derjenige, der gerne gibt und so zuarbeitet, der kann dann gut das Essen ausgeben, also nur so als Beispiel. Und diese Kleinigkeiten, also das sind diese Mikro-Dinge im Leben. Wo fühle ich mich gut? Wann spüre ich, dass ich so Freude habe? Wann bin ich mit mir im Reinen? Wie bin ich identifiziert? Diese Dinge aus der Arbeit, die in die Rente zu transportieren und sich darüber Gedanken zu machen. Also man muss schon gucken, was zu einem passt. Das ist so der erste Ratschlag. Und was noch auffällt, ist, es gibt ja Leute, die sind nicht zufrieden mit ihrer Arbeit. Gott sei Dank, ich muss da bald nicht mehr hingehen, nicht mehr diese Meetings, nicht mehr diesen bekloppten Chef, nicht mehr diesen jungen Nachfolger. Dann zu schauen, was will ich übertragen, wo geht's hin und nicht zu überlegen, was muss ich nicht mehr machen. Das ist so der Anfang. Boah, ich muss nichts mehr machen. Ich stehe jeden Tag um 11 Uhr auf. Ich lese Zeitung. Ich fahre 3 Wochen in Urlaub. Und dann auf einmal kommt das, was ich früher schon gesagt habe, Empty Nest, kommt dann Empty Desk, also der leere Tisch. Der Schreibtisch ist leer. Nichts Neues kommt drauf. Keiner interessiert sich für einen. Und dann kommt man in so ein Vakuum. Und im Vorhinein zu schauen, was brauche ich, was mir Spaß macht für die Zukunft und dann gleich vielleicht so nach 4-6 Wochen nach Renteneintritt, wenn man sich erholt hat, dann eine Routine einzuführen.
Ich finde es persönlich schwierig, diesen Prozess aus dem Grund, weil man sich während der Arbeit oder weil man während der Arbeit oder im Arbeitsleben eigentlich kaum Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen, ist es das eigentlich? Es kann ja auch sein, dass für die Rente, dass mir vielleicht ganz andere Dinge Spaß machen würden, von denen ich jetzt noch gar nichts weiß. Also dieses Herausfinden, ne, was passt zu mir oder was möchte ich machen, was mich dann auch neu ausfüllt. Weil Sie auch gesagt haben, was kann denn jetzt kommen? Ja. Also dieser Prozess, diese Suche, dieses Finden, wie macht man das? Weil das finde ich finde es schwierig, weil es eigentlich lange, lange Zeit keine Rolle spielt im Leben.
Genau. Also diese Erkenntnis war ehrlich gesagt der Anstoß für das Buch. Also ich coache ja diese Führungskräfte und mir ist aufgefallen, dass wenn sie plötzlich von einem Tag zum anderen damit konfrontiert werden, dass sie nicht mehr arbeiten sollen, dürfen oder wollen, dass dann so ein Bruch kommt, wie so eine Fallmauer. Und dann zu überlegen, was passt denn in mein Leben, das dauert 2 Jahre. Also wenn man die Leute fragt, wie lange hat es denn gebraucht, bis du dich an deinen neuen Zustand gewöhnt hast? 2 Jahre. Es war bei mir auch so. Es hat auch für mich 2 Jahre gedauert, mich aus diesem alten Prozess zu lösen. Und dann herauszufinden, das ist schon eine Suche. Das ist wie so Kofferpacken für eine Weltreise, von der man noch nicht weiß, wo es hingeht. Was packe ich denn ein in so einen Koffer? Was möchte ich denn aus meinem alten Leben mitnehmen? Was habe ich denn früher gemacht? Und das habe ich mir auch angeschaut bei den Coaches. Was habe ich gerne früher gemacht? Und die sagen dann oft, oh, das war gut, das möchte ich wieder machen. Ich habe früher eine Radtour ausgearbeitet. Ich könnte jetzt mit meinem Sohn einen Podcast entwickeln. Das ist ein Prozess. Und das ist genau dieses Unwägbare, diese unheimlich komische Angst. So dieses Gefühl, so man weiß, das eine ist zu Ende, man weiß nicht, was kommt. Das ist schon ein sehr unangenehmes Gefühl, da muss man sich auch drauf einrichten. Aber man darf nicht aufgeben und stückchenweise das neu füllen. Und dann findet man das heraus.
Eine Frage noch, wie weit geht früher zurück?
Wie weit geht früher zurück? Also, soll ich es mal ganz ehrlich sagen, ich fühle mich jetzt so wie früher in meinem Studentendasein. Also ich arbeite jetzt, ich glaube, 4 oder 5 Jahre nicht mehr. Also ich arbeite aber nicht mehr in der Klinik. Also ich fühle mich jetzt wie so ein Fass mit so einem wie so ein Weinfass mit diesen Ringen, habe ich so die letzten Jahre gemerkt, mir springt immer mal wieder so ein Ring ab und so langsam fällt dieses Fass, in dem ich gesessen habe, fällt von mir und ich fühle mich so frei, so locker. Also im Moment habe ich eine super Phase, weil ich so spüre, ich kann dahin denken, wohin ich denken möchte. Ich habe meine eigenen Affen, die ich mir selber auf die Schulter gesetzt habe, die stoße ich so langsam runter. Das ist ein interessanter Prozess. Das ist auch der Grund, also ich habe gedacht, ich habe das Buch geschrieben und fertig, aber ich merke, das war der Anfang von einer neuen Geschichte. Und jetzt setze ich mich damit auseinander, was kann man denn so allgemein, wenn man nicht eins zu eins coacht, den Leuten sagen, was wären die Schritte, was braucht man so? Und jetzt bin ich dabei, so ein Seminar und auch so eine Coaching-Ausbildung für Life Shift zu entwickeln, um so diese Dinge, die andere Leute auch sagen, die ich selber spüre, zu transportieren und sichtbar zu machen. Es ist ein langsamer Prozess. Und man spürt, ich setze mir gar nicht mehr so meine eigenen Limits. Und ich darf ja das und das machen. Also es geht so zwei Schritte vor, eins zurück, zwei Schritte vor, eins zurück. Es gibt natürlich auch unangenehme Phasen. Es gibt so einsame Phasen. Es gibt Phasen, wo man denkt, oh Gott, wo gehöre ich hin? Guck mal, wie macht der das, wie mache ich das? Aber das genau ist der Prozess. Und dann das nicht zuzudecken, sondern sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, oh, da spüre ich jetzt irgendwas, in die Richtung könnte es gehen. Tue ich in meinen Koffer. Könnte zu meinem neuen Leben passen, ich gehe auf eine neue Weltreise oder ich mache mich in eine Rakete auf einen neuen Planeten.
Vielleicht auch sich traut, mal einen Irrweg einzuschlagen, ja. Mal einen Weg zu gehen, wo man feststellt, das war vielleicht doch nicht das Richtige, ja. Ich verlasse ihn wieder, ich gehe zurück, ich suche mir nochmal einen anderen Weg.
Ja, wie so eine Metamorphose, so ging es mir auch. Also ich habe irgendwie gemerkt, ich sitze da und es passiert, aber in mir passiert, also das Außen passiert, aber das Innen passiert nicht. Und dann habe ich mir immer die Leute angeguckt, was machen die, womit beschäftigen die sich, wie strukturieren die ihr Leben? Und habe gemerkt, so ich komme nicht aus dem Knick. Also es gab so eine Phase, wo ich in so einem totalen Vakuum war. Und dann hat sich das so entwickelt. Also dann fing es mit dem Schreiben an und dann habe ich, das darf man ja gar nicht erzählen, aber dann habe ich angefangen Golf zu spielen in meinem hohen Alter. Ich kann das nicht gut, es sieht auch schrecklich aus, aber es macht mir total viel Spaß. Und dann so, jetzt merke ich, es kommt eine Körperlichkeit dazu. Ich habe wieder mehr Lust, so Sport zu machen, auf meinen Körper zu achten. Ich befasse mich mit anderen Themen. Ich gucke, was macht die Gesellschaft für Themen? Also im Moment denke ich drüber nach. Alle Leute reden über diese Langlebigkeit, aber keiner redet darüber Alter und Ernährung, Rente und Ernährung. Damit befasse ich mich im Moment so ein bisschen. Also ich habe es noch nicht zu Ende formuliert, aber das ist so eine Geschichte, die sich neuerdings so auftut. So mal laufen lassen und so doch zu gucken, wie kommt man in die Aktivität. Und das Hauptproblem ist, nicht in die Aktivität zu kommen, sondern drüber nachzudenken, ich könnte ja, ich müsste mal. Aber jeder muss es selber machen. Jeder muss es selber machen. Niemand kann es für einen machen. Also kommt keiner und sagt, ach komm doch raus, draußen ist dies und das. Und das ist, glaube ich, die größte Hürde.
Radio Ginseng beschäftigt sich heute mit dem Thema Rente droht, was nun? Meine Gesprächspartnerin ist Regina von Einsiedel. Sie ist Psychiaterin und Psychotherapeutin. Viele Leute freuen sich ja darauf, dass das Arbeitsleben vorbei ist, dass sie jetzt endlich Zeit haben für sich, für ihre Hobbys, für Reisen, für alles, was sie schon immer mal tun wollten. Und viele Leute bereiten sich ja auch vor und überlegen sich, was sie machen wollen und fangen auch an, Dinge zu tun und Dinge zu organisieren, neu zu organisieren. Und viele stellen dann fest, es bleibt trotzdem so ein Rest, so ein Unwohlsein, vielleicht auch so eine Leere, Und sie wissen nicht, woher das kommt, weil sie eigentlich alles dafür tun, dass es ihnen gut geht. Können Sie das erklären, dieses Unwohlsein?
Ja, also es ist ja so schwer, wenn man über die Arbeit so viele Jahrzehnte strukturiert wird, herauszufinden, was einen wirklich so antreibt. Man wird ja so automatisiert. Und vielleicht hat es jetzt auch mal was damit zu tun, dass wir uns überlegen, wie funktioniert das Gehirn. Also es ist ja so, dass wir Gewohnheiten haben. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und ich habe den Eindruck, dass die Veränderungsangst eine der größten Ängste der Menschen ist. Und wenn man zum Beispiel auch, wenn man nicht gut gerne arbeitet oder die Arbeit nicht schön ist, dann hat es doch so eine Gewohnheit, die auch was mit dem Belohnungssystem zu tun hat. Also meine Arbeit ist nicht schön, aber das Kaffeetrinken ist schön oder das mit dem die Raucherecke ist schön oder die Leute treffen ist schön. Dann wird ja das Belohnungssystem angesprochen. Das heißt, es wird Neurotransmitter, also Botenstoffe gebildet. Die gehen dann ins Belohnungssystem und dann sagt das Gehirn, das war gut, das machen wir morgen wieder. Und das macht man dann ja mehrere Jahrzehnte. Und dann von einem Tag zum anderen bricht das ab, von einem Tag zum anderen. Und das Belohnungssystem will immer noch getriggert und bedient werden und die Realität ist nicht mehr da. Und gut wäre gewesen, man hätte sich vorher schon mal so einen kleinen Pfad neu gemacht. Also wenn ich nicht mehr dieses Belohnungssystem bedienen kann über diese automatische Routine der Arbeit, dann mache ich auf jeden Fall schon mal dies und das. Ich gehe Kaffee trinken, ich gehe zum Sport, ich treffe mich mit jemandem, ich versuche ein Sozialsystem zu finden. Parallel schon mal nachzudenken, was brauche ich, womit könnte ich das eine mit dem anderen ersetzen? Und es wäre klug, man würde jeden Tag eine Stunde, 2 Jahre vor Rentenbeginn damit beginnen. Und so könnte man langsam schleichend das Belohnungssystem runterfahren und die neuen Impulse für das Belohnungssystem hochfahren. Und ich glaube, dann könnte man so rein biologisch gesehen, so archaisch, wie wir Menschen ja sind, wir können uns nicht so schnell verändern, der Körper ja, aber der Kopf nicht, könnten wir uns darauf einstellen, schon diese neuen Trampelpfade auszubauen und dann wäre das Unbehagen bestimmt kleiner. Und dann ist es ja auch noch so, wenn man in Rente geht, was ist das denn gesellschaftlich? Also das ist das Ende, das ist das Sterben und die Alten sind bei uns nicht akzeptiert, sie sind nicht mehr leistungsfähig, sie bringen keine Produktion mehr. Was macht man dann? Aber wir vielen Babyboomer sind so viele, dass wir uns doch auch präsentieren können, ohne Feindschaften zu öffnen mit den Nachfolgegenerationen, sondern zu gucken, was können wir Gruftis, was können wir Alten, was können wir noch ritzen, um gut klarzukommen, um ein Teil der Gesellschaft zu sein und vielleicht auch nicht zu akzeptieren, so ausgesondert zu werden.
Ich wollte noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den Sie gerade angesprochen haben. Der Körper ist schneller als der Kopf. Und dieses Unwohlsein, von dem ich gesprochen habe, manch einer erzählt ja auch, dass er dann manchmal nachts wach liegt, ja. Dass dann so Gedanken kommen, kreiseln, dass ihm Dinge von früher einfallen, dass er über sein Leben nachdenkt. Kann es sein, dass diese Zeit der Arbeit auch Dinge verdrängt, die jetzt, wo man sozusagen Zeit hat oder wo das Gehirn vielleicht Zeit hat, die dann wieder hochkommen und, ja, ich weiß nicht, also wo man halt das Gefühl hat zumindest, dass sie einem nicht gut tun?
Also das sind mehrere Faktoren, die Sie angesprochen haben, ja. Also erstmal ist Rente ein Riesenlebensbruch. Also es gibt ja keinen Menschen, der keinen Lebensbruch hatte. Aber eine Rente ist ja so eine gesetzlich organisierter, schwerer Lebensbruch. Das ist ja eine Lebenskrise. Von einem Tag zum anderen darf man nicht mehr machen, was man möchte, obwohl man könnte. Da muss man erstmal mit klarkommen, dass man fremdbestimmt aus seinem Leben rausgehebelt wird und nicht mehr rein darf. Das ist so eine Geschichte. Und Arbeit ist ein Platzhalter. Also wir können ja alles Mögliche mit Arbeit zudecken. Ne? Arbeit lenkt uns wunderbar von allem Möglichen ab. Und wenn man dann diesen Platzhalter nicht mehr hat, dann kommen ja oft auch die Dinge, die nicht verarbeitet sind. Egal mit wem man redet, wenn man so intim ins Gespräch kommt, gibt es ja kein Egal, wie alt er ist, dass er nicht was von seiner Kindheit erzählt. Und natürlich sind diese Kindheitsgeschichten prägend. Und wenn sie da nicht so gut gelaufen sind oder man hatte ein Defizit oder man hat nicht alles bekommen, dann kann man das mit der Arbeit lange zudecken, psychischer Faktor der Arbeit. Und wenn die Arbeit weg ist, ist da Platz. Also man muss da schon ein bisschen sich mit sich beschäftigen und überlegen, will ich mich damit auseinandersetzen? Und viele Leute negieren das, aber das Denken und das Fühlen ist einfach da, zu 98% unbewusst, aber es beeinträchtigt und steuert unser Handeln. Das ist ja Psychotherapie. Egal in welchem Bereich, es kommt immer wieder auf diese Summe raus.
Können Sie vielleicht noch was dazu sagen, wie Körper und Kopf besser wieder zueinander kommen in ihren unterschiedlichen Geschwindigkeiten?
Das kommt ja darauf an, wie man ist. Es gibt ja Leute, die setzen sich aktiv mit was auseinander, mit ihren psychischen Symptomen und suchen sich dann Hilfe. Und dann gibt es ja auch Leute, die verdrängen das, und dann gibt es diese körperlichen Symptome, die eigentlich eine psychische Ursache hat. Das kann man jetzt nicht so einfach mit so einer Gießkanne für alle beschreiben. Es kommt einfach auf die Persönlichkeitsstruktur an, was man für einen Charakter hat, wie man die Dinge verarbeitet. Ja, aber man weiß es doch schon alleine vom Essen. Also wir sollen keine Kohlenhydrate essen, wir sollen keine Nudeln, keine Süßigkeiten und so weiter. Warum? Weil wir schnell Fett ansetzen, weil wir früher jagen mussten. Und so ist es natürlich auch mit der Psyche. Also die Psyche hat sich ja auch schon seit vielen Jahrtausenden entwickelt, und die ist so archaisch wie das Essverhalten, wie der Körper des Menschen. Und darauf muss man natürlich eingehen. Man kann nicht so tun, als hätte man die Psyche nicht. Also man muss sie einfach akzeptieren und wahrnehmen. Aber weil man sie nicht so eingrenzen kann wie die körperlichen Geschichten, haben die Leute Angst vor der Psyche. Ist aber eigentlich schade, weil es lohnt sich, sich mit seinen psychischen Sachen auseinanderzusetzen. Und die neue Generation fordert es ja auch Gott sei Dank ein.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Radio Ginseng ist heute wieder mit einer Sendung in der Reihe Hey Alter auf Sendung. Und das Thema ist der Übergang vom Arbeitsleben in die Rente. Wir haben schon eine ganze Menge dazu gesagt. Meine Gesprächspartnerin ist Regina von Einsiedel. Sie ist Psychotherapeutin und Psychiaterin. Und sie coacht immer noch. Ja, wo findet man Hilfe, wenn man auf dem Weg in die Rente feststellt, es geht nicht ganz so glatt, es geht einem nicht so richtig gut dabei, man weiß nicht so richtig, wo es herkommt, was kann man da machen?
Das ist ja genau der Knackpunkt. Also man kriegt in seinem ganzen Leben Hilfeanweisungen. Das Kind wird geboren, es geht zur Schule, es geht in den Kindergarten, es macht eine Berufsausbildung, man heiratet, man scheidet sich, man geht sonst ins Leben. Überall gibt es staatliche Hilfe. Dann gibt es vielleicht noch staatliche Hilfe oder Anweisung, wie viel Geld habe ich auf meinem Rentenkonto und komme ich damit klar? Aber was macht mein Seelenspeck, was macht meine Seele, was ist mit mir innen, was ist mit mir und meinem Leben? Da gibt es keine richtige Hilfe. Und das ist der Grund, warum ich mich mit diesem Thema so auseinandergesetzt habe. Und meine Erfahrung ist, dass viele Leute, vor allem leider die Männer, also die Frauen sind da eher offen, weil die schon so viel soziale Sachen immer ihr ganzes Leben schon machen, und Frauen reden ja auch viel über Emotionen und Männer über Sachverhalte, und man kann sich das vielleicht so zwiebelschalenförmig vorstellen. Also wenn ich merke, ich habe so ein Unwohlsein, ein Unbehagen, kann man anfangen, sich mit der Literatur auseinanderzusetzen. Es gibt immer mehr Leute, die sich um dieses Thema kümmern. was ist mit der Rente, was ist mit dem Übergang in der Rente. Es gibt ja auch viele Betroffenheitsbücher. Neuerdings ist so ein bisschen raus aus der Tabuzone dieses, jetzt bin ich in Rente und werde alt, was mache ich in meinem Alter? Und dann hilft es schon zu sehen, aha, die macht das so, der macht das so. Dann gibt es diese Sachbücher, die Anweisungen geben. Meins wäre zum Beispiel so eins, wo auch drin steht, was für Hilfen gibt es, Selbsthilfen gibt es. Wenn man merkt, man kommt nicht klar, man kommt immer mehr ins Trudeln, so das positive Lebensgefühl geht flöten, man fühlt sich unwohl, man fängt an mit den kleinen Symptomen, die immer mehr werden und das Leben so beeinträchtigen, dass man keinen richtigen Spaß mehr hat, dann sollte man doch zu einem Profi gehen. Profi sind die Psychotherapeuten und dann, wenn es noch schlimmer wird, die Psychiater, weil die Psychiater geben dann Medikamente. Oder die Psychiater, die auch Psychotherapeuten sind. Also so könnte man das strukturieren. Und wie ich schon am Anfang sagte, ich bin jetzt dabei, so ein Online-Seminar zu entwickeln, dass man sich so ein bisschen informieren kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da noch mehr Schritte gibt. Und ich bin auch dabei, eine Coaching-Ausbildung für solche Leute anzubieten, die sich mit dem Thema gut auskennen und das weitergeben wollen. Ich würde mich sehr freuen, wenn da Zulauf käme.
Ein Angebot, das von dem einen oder dem anderen bestimmt gern angenommen wird.
Also Ende des Jahres. Und ich merke durch das Buch, es kommen doch sehr viele Leute, die nicht in Führungspositionen sind, aus unterschiedlichen Bereichen und fragen schon so auch nach Einzelcoaching. Manche brauchen eine Stunde und dann ist das Ganze geritzt. Und dann haben sie so eine Gangart, aha, das ist ja gar nicht so schlimm, aha, da muss ich hin. Und manche fangen schon so an, ihr Leben nochmal deutlich umzustrukturieren. Also es ist immer so die Frage, was geht in mir los, wie tief geht das? Brauche ich nur so einen Angang oder brauche ich wirklich richtige Anleitung? Sehr individuell.
Also keine Angst vorm Seelenklempner?
Auf keinen Fall.
Naja, das ist ja auch so, man geht da nicht hin, ne? Ja. Weil man sich ja öffnen muss, ohne das geht es nun mal nicht. Ja.
Wenn Sie zu einem Coach gehen, der nicht aus dem Fach ist, dann machen Sie es öffentlich. Aber wenn Sie zu mir kommen als Psychiaterin und Psychotherapeutin, dann ist das immer unterm Radar. Ah, du gehst zu einer Psychiaterin, da musst du ja einen an der Klatsche haben. Aber letztendlich ist es so wie so ein Bad mit Schaum. Also man muss ein bisschen was arbeiten. Erst kommt man durchs Tal der Tränen und dann sitzt man in einem Schaumbad und die Lebensqualität ist danach deutlich besser als vorher.
Na wunderbar. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, setzen Sie sich in das Schaumbad der Psychotherapie. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Regina von Einsiedel, für dieses Gespräch. Ich denke, wir haben einiges ein bisschen näher beleuchten können und ich denke, der ein oder andere unserer Hörer und Hörerinnen hat vielleicht auch einen Tipp mitgenommen. Nochmals herzlichen Dank, viel Erfolg, viel Glück bei Ihren Projekten. Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Mein Name ist Gabi Loke. Bleiben Sie Radio Ginseng gewogen.
Vielen Dank, Frau Loke, es war sehr schön. Sie haben viel aus mir rausgelockt.